Die Überschrift von dieser Predigt soll heute sein: Selbst ist. Punkt, Punkt, Punkt. Ich denke, die meisten von uns kennen diesen Ausdruck aus einer Werbung von einem Baustoffhändler. Selbst ist der Mann. Oder es geht auch auf die Frau bezogen, selbst ist die Frau. Nun, was soll diese Aussage verdeutlichen? Es soll einfach nur sagen, der sich selber helfen kann und sich dabei selbst verwirklicht, ist auch jemand. Und man lässt dabei ganz bewusst die Hilfe eines anderen außen vor, um nachher sagen zu können, das habe ich allein geschafft. Nun, ich möchte mit uns heute einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium betrachten, der sich mit dieser Thematik der Selbstverleugnung beschäftigt. In Kapitel 9 lesen wir erstmal, dass Jesus sich in Samaria aufhält und er nun aufbricht mit dem Reiseziel Jerusalem. Es ist eine Strecke von ca. 50 Kilometer und laut Google bräuchte man dafür 12 Stunden, ungefähr so. Aber Jesus sagt nicht zu seinen Jüngern so, jetzt rennen wir los mit maximal 2 Pausen und gucken, dass wir so schnell wie möglich nach Jerusalem kommen. Und als mir das bewusst geworden ist, dann musste ich an unseren letzten Urlaub denken, an der Ostsee. Es war wirklich sehr entspannt. Ich habe dann irgendwie, keine Ahnung, ich habe da so einen Tick. Wenn ich dann aus dem Urlaub nach Hause fahre, dann muss ich immer schnell nach Hause kommen. Und das ist dann immer mit ein bisschen Stress verbunden, vor allem wenn die Autobahnen voll sind. Ja, und dann sagt Google dir schon, fahr lieber diese Autobahn lang. Und ich sage, nein, ich habe keinen Bock auf diese Autobahn zu fahren, ich fahre die andere. Und dann kommst du in einen Stau rein, der, weiß ich nicht, ich glaube, irgendwie 10 Kilometer lang war oder so. Dann will die kleine Tochter nicht schlafen, dann ist die Frau gereizt und du gibst dann nachher noch mehr Gas, damit du ja noch die Zeit rausholen kannst. Und am Ende des Urlaubs ist diese ganze Erholung eigentlich so einmal mal verflogen. Jesu Reise von Samaria bis Jerusalem beinhaltet die Kapitel 9 aus dem Lukas-Evangelium bis 19, Vers 27. Also schon ein ganzes Stück. Und ich glaube, wenn Jesus diese Hektik da verursacht hätte, wäre vielleicht bei den Jüngern so vielleicht ein Murren auch vorgekommen. Und was mir so bewusst geworden ist und was noch viel wichtiger ist, Jesus hätte nicht die Möglichkeit gehabt, den Menschen so viel über das Reich Gottes erklären zu können. Er hätte nicht die Möglichkeit gehabt, seine Jünger auf gewisse Umstände vielleicht vorzubereiten. Er oder den unterschiedlichen Dämonen die Grenzen aufzuweisen und sie auszutreiben. Er hätte auf diesem Weg vielleicht Martha und Maria nicht kennengelernt. Die Ermahnungen, die in unserem Leben so nützlich sein können und sind, hätten wir so vielleicht in diesem Ausmaß gar nicht mitbekommen. Und ein großer Teil dieser Reise war damit gefüllt, den Menschen diese wunderbaren, tiefen Wahrheiten über Gleichnisse weiterzugeben. Wir sehen aus diesen Kapiteln eine wunderbare Wahrheit: Jesus nimmt sich Zeit für den Menschen. Er hetzt nicht durch seine 3,5 Jahre Wirkungszeit und sagt, ach, tut mir leid, wenn du das jetzt nicht verstanden hast, ich muss aber weiter und die nächste Lektion bringen. Bei Jesus erhält jeder Schüler quasi Einzelunterricht. Egal, wo er gerade steht und in Bezug auf uns, egal wo du gerade bist, ob wie Ricardo wunderbar als gerade neugeborenes göttliches Kind oder vielleicht einer von uns, der schon länger im Glauben ist. Jesus beschäftigt sich ganz persönlich mit dir. Und mir ist persönlich der Abschnitt dann aus dem 18. Kapitel wichtig geworden. Und ich bin gespannt, was Gott heute dir aus diesem Abschnitt wichtig machen wird. Lass uns das mal zusammenlesen. Kapitel 18 ist ein etwas längerer Abschnitt. Die Verse 9 bis 30. Also Lukas Evangelium, Kapitel 18, Verse 9 bis 30. Er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem, also zu dem Pharisäer. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Sie brachten aber auch kleine Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Als es aber die Jünger sahen, tadelten sie sie. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird gar nicht hineinkommen. Und es fragte ihn ein Oberster und sprach: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Da sprach Jesus zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach: Das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Als Jesus dies hörte, sprach er zu ihm: Eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und verteile es an die Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Als er aber dies hörte, wurde er ganz traurig, denn er war sehr reich. Als aber Jesus ihn so sah, dass er ganz traurig geworden war, sprach er: Wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes hineinkommen? Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Da sprachen die, welche es hörten: Wer kann dann überhaupt errettet werden? Er aber sprach: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Da sprach Petrus: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Er aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfältig wieder empfange in dieser Zeit und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben. Nun, worum geht es denn gerade hier in diesem gelesenen Abschnitt? Zum Ersten müssen wir das einmal ein bisschen aufteilen, und zwar in drei Teile. Ja, es gibt einmal den Abschnitt, wo die Gegenüberstellung vom Pharisäer und vom Zöllner ist. Dann ist der nächste Abschnitt die Gegenüberstellung von den Jüngern und den kleinen Kindern. Und dann kommt der letzte Abschnitt, wo die Aufteilung ist: der reiche Jüngling oder der reiche Oberst gegenüber Jesus. Und worum geht's hier? Stolz, Hochmut, Demut, Reue, Vertrauen, Selbstverleugnung, Gnade. Aber alle drei Teile behandeln die Thematik der Selbstverleugnung. Nun, was bedeutet Selbstverleugnung eigentlich? Also es ist ein verwandtes Wort von Selbstentäußerung und bedeutet, gänzliches Zurückstellen der eigenen Bedürfnisse, Wünsche oder Ähnliches zugunsten einer anderen Person oder einer anderen Sache. Und wenn wir uns jetzt einmal die ersten beiden Personen anschauen, die Jesus uns hier darstellt als Gleichnis, dann haben wir den Pharisäer, der sich wohlgemerkt nicht vor einem Menschen brüstet und sagt, wie toll er ist, sondern sich in den Tempel stellt und sich vor Gott hinstellt und sagt, schau mal, was ich für ein krasser Typ bin. Ich bin nicht so wie der, die oder die anderen. Und das Ganze einfach nur, um nochmal zu erwähnen, ich faste zweimal in der Woche und ich gebe von allem, was ich einnehme, den zehnten Teil. Haben wir hier in der Aussage irgendeinen Anhaltspunkt von Selbstverleugnung? Leider nicht. Der Pharisäer, ein Diener Gottes im Tempel, stellt sich selber mit seinen eigenen Werken in den Vordergrund. Und mit diesem Pharisäer stellt Jesus die Religiosität der Juden dar. Sie waren unglaublich stolz auf ihre Vorfahren, auf die Patriarchen Abraham, Isaak und Jakob, unglaublich stolz auf ihre Könige wie David und Salomo und vor allem unglaublich stolz auf die Auserwählung, dass sie das Volk Gottes sind. Und doch wollten sie Jesus als ihren Messias, als ihren König und Führer nicht annehmen. Lieber sich und die Religiosität anpreisen und dabei nicht merken, wie Gott selbst immer mehr in den Hintergrund gerät. Und Salomo beschreibt so einen Zustand und sagt in Sprüche 28, Vers 9, wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, dessen Gebet sogar ist ein Greuel. Das sind heftige Worte. Anders dagegen der Zöllner, der sich seiner Schuldhaftigkeit vor Gott absolut bewusst war in diesem Moment, der sich voller Reue und Demut vor Gott stellte, obwohl er wusste, ich habe dem allmächtigen Schöpfer überhaupt gar nichts zu bieten. Und er bittet einfach um Gott, bei Gott um Gnade und Vergebung seiner Schuld und schlägt sich an seine Brust und sagt, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Wen präsentiert oder repräsentiert der Zöllner denn? Nun, das sind die Heiden. Und das ist nämlich ganz interessant, denn im Tempel gab es unterschiedliche Orte, wo die Menschen anbeten konnten. Und für die Juden war dieser Ort natürlich weiter vorne, näher zum Heiligtum, wo sie anbeten konnten. Für die Heiden gab es auch einen Ort, aber er war weiter weg, sodass sie nur von Weitem auf dieses Heiligtum schauen konnten. Und so macht dann dieser kleine Zusatz, der dann in diesen Versen steht, und der Zöllner stand von Ferne, dann wieder eine ganz besondere Andeutung darauf, dass dieser Zöllner ein Bild für die Heiden ist. Und wie schön ist dann die Tatsache, dass daraufhin der Knackpunkt dann in Vers 14 kommt, wo Jesus betont, und dieser Zöllner ging daraufhin gerechtfertigt in sein Haus im Gegensatz zu dem Pharisäer. Warum? Nun, die Antwort können wir in 1. Johannes, Kapitel 1, Verse 8 und 9 sehen. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wie wunderbar. Und diese beiden Verse spiegeln wirklich die Situation zwischen dem Pharisäer und dem Zöllner wider. Und die Frage stellt sich dann einfach für uns. Wo stehe ich denn gerade? Stelle ich mich ebenfalls als selbstgerecht dar, und verherrliche mich dadurch, dass ich ja für Gott so viel tue und vergesse dabei immer mehr, dass ich doch eigentlich nur von seiner Gnade abhängig bin und dass er die Führung in meinem Leben haben möchte. Zu diesem Gleichnis bietet uns dieser Abschnitt dann direkt auch eine praktische Seite. Nun, die Eltern bringen ihre Kinder zu Jesus, damit er sie segnen sollte. Und das Interessante, was wir aus dem griechischen Text entnehmen können, es handelt sich nicht hier um größere Kinder, denn sonst würde das griechische Wort hier für technoi stehen, sondern es ist hier das Wort verwendet vrephoi. Und vrephoi ist der Ausdruck für Säuglinge. Und Eltern brachten also somit wirklich ihre kleinen Kinder, ihre Säuglinge zum Teil, zu Jesus, damit er sie segnen sollte. Man könnte meinen, was für eine schöne Sache ist es doch, wenn Eltern ihre Kinder zu Jesus bringen, damit er sie segnet. Aber die Jünger sind da irgendwie in einer anderen Sicht und für sie wirkt es eher störend und zeitvergeudend, dass Jesus sich jetzt auch noch um die Kinder kümmern muss. Aber Jesus nutzt diese Gelegenheit, um das Gleichnis von eben direkt zu veranschaulichen. Und er sagt dann in Vers 16 und 17 aus dem 18. Kapitel, lasst die Kinder, also lasst die Säuglinge, zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird gar nicht hineinkommen. Und jetzt stelle ich mal eine Frage. Sam, hörst du mich? Was glaubst du, wer ist stärker, dein Papa oder ich? Dein Papa, okay. Na gut. Das ist schon interessant, ne? Ich glaube, Sam hat noch nie gesehen, dass Arthur und ich irgendwie Kräfte gemessen haben. Ja. Ne? Haben wir noch nie gemacht, ne? Genau. Und dennoch hat er sofort mit einer Bestimmtheit gesagt, mein Papa ist stärker. Und genauso soll es auch sein. Ich denke, in einer gesunden Beziehung zwischen Kind und Vater wird das Kind immer zum Vater halten. Und Jesus sieht in den Kindern dieses kindliche Vertrauen, diese Selbstverleugnung, dieses sich überhaupt nicht in den Vordergrund stellen, sondern er sieht die Fähigkeit, dass sie immer ihren Vater anpreisen. Und Kindern geht es nicht primär um ihre Stellung irgendwie vor Gott, sondern Kindern geht es immer um Gott. Und sie kommen mit so einem tiefen Vertrauen auf Gott zu und wissen, mein Vater nimmt mich an. Und das möchte Jesus auch von dir. Ja, er bietet es dir sogar so an. Nimm ihn mit diesem kindlichen Vertrauen und Glauben an und folge ihm dann ebenso auch nach. Bei der nächsten Begegnung ist Jesus selbst Teil der Konversation zwischen ihm und dem reichen, jungen Obersten. Hier kommt einer zu Jesus, der von außen betrachtet doch eigentlich schon alles hat. Jung und erfolgreich, hat seine Eltern immer geehrt, hat sich nie etwas zu Schulden kommen lassen und quasi eine Bilderbuchkarriere hingelegt. Und dieser Mann stellt Jesus jetzt die Frage, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und Jesus antwortet, was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott allein. Was soll man von dieser Frage und dieser Antwort Jesu halten? Nun, einige wollen anhand dieser Antwort Jesu darauf hindeuten, dass Jesus damit zugibt, nicht selbst Gott zu sein. Denn er sagt ja, wer ist gut, außer Gott allein. Aber darum geht es hier überhaupt nicht. Denn wir müssen uns die Fragestellung des Obersten mal anschauen und dann wird deutlich, dass er auf seine guten Werke fixiert ist und sich damit mit Jesus auf eine Stufe stellt. Er nimmt Jesus nicht als den Messias an, der ja die Macht hat, Sünden zu vergeben und damit das ewige Leben zu schenken, sondern er stellt Jesus einfach nur als einen Gelehrten dar, als guter Meister, der das Gesetz kennt. Und daraufhin gibt Jesus ihm dann die Antwort: Kein Mensch ist gut genug, um das ewige Leben aus seinen eigenen Werken heraus zu bekommen. Nur Gott allein ist gut, heilig und sündlos, der die Macht hat, die Sünden zu vergeben. Aber trotzdem sehen wir, das, was ich auch vorhin gesagt habe, Jesus geht auf jeden Einzelnen persönlich ein und Jesus geht auch jetzt hier auf diesen reichen Jüngling ein, denn er hält ihm das Gesetz vor Augen und sagt: Du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Merken wir, Jesus nennt nur den Teil des Gesetzes, der sich auf die zwischenmenschliche Ebene befindet. Und der reiche Jüngling kann dann freudig sagen: Das habe ich alles von meiner Jugend an gehalten. Und Jesus sieht den jungen Mann an und weiß ganz genau, woran es aber bei ihm hängt. Dann sagt er zu ihm: Okay, verkaufe alles, was du hast, verteile es an die Armen und dann wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Und Jesus geht jetzt von dieser zwischenmenschlichen Ebene auf die göttliche Ebene, auf die Zwischenbeziehung zwischen Gott und Mensch. Und da beginnt es bei dem Mann dann zu haken und zu stocken. Warum? Na, weil Jesus merkt, dass sein Herz an seinem Reichtum hängt und dass er durch seine Werke gerecht werden will. Er war nicht bereit, das alles aufzugeben und Jesus nachzufolgen, weil er sich dann völlig bloßstellen müsste und nur auf den Herrn vertrauen müsste. Und diese Selbstverleugnung war zu viel für ihn. Und er verlässt Jesus traurig. Er wollte durch seine eigenen Werke vor Gott gerecht werden. Und Jesus nimmt diese Situation auf und erklärt es denen, die dann gerade zuhören: Wie schwer werden es doch die Reichen haben, ins Reich Gottes zu kommen, denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Und die Umherstehenden fragen sich: Wer kann dann überhaupt noch gerettet werden? Und dann sagt Jesus: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist aber bei Gott möglich. Der Mensch schafft es unmöglich, durch seine eigenen Werke gerecht zu werden und das ewige Leben zu bekommen. Aber bei Gott ist es möglich. Durch Gottes Gnade ist es möglich. Und wenn Kinder Gottes den Segen von Gott erhalten haben und reich sein dürfen, ich habe letztens gelesen, die deutsche Mittelschicht, zu der so die meisten von uns gehören, gehören zu den 3% der reichsten Menschen auf der Welt. Das müssen wir uns mal vorstellen, dass wir zu den 3% von knapp 8 Milliarden gehören, die die reichsten Menschen der Welt sind. Und wenn Gott uns diesen Reichtum gegeben hat, haben wir aber auch gleichzeitig die Verantwortung, diesen Reichtum für das Reich Gottes zu nutzen. Die Erfahrung hat aber auch natürlich gezeigt, wie schnell Geld und Reichtum einen Menschen gefangen nehmen kann und man nur noch sein Eigentum, von Gott gegeben, für sich nutzt. Und Jesus kennt diese Problematik und sagt: Gott allein kann dich retten. Nicht dein Geld, nicht dein Reichtum, nicht deine Macht, sondern nur Gott in seiner großen Güte und Gnade. Aber er verlangt dafür von dir, dass du dich ihm völlig hingibst, voller Demut vor ihm trittst und dich von ihm führen lässt. Und Jesus verspricht, jeder, der sein Haus, seine Eltern, seine Frau und Kinder hinter ihm stellt, der wird es vielfältig zurückbekommen. Jesus verlangt jetzt nicht direkt von dir, dass du aus deinem Haus ausziehen sollst, deiner Frau einen Scheidebrief geben sollst und jetzt nichts mehr mit deinen Eltern zu tun haben sollst. Nein, wenn wir dies alles durch seine große Güte haben dürfen, dürfen wir dankbar und froh darüber sein, aber sollten uns immer dessen bewusst machen, steht gerade von meinem Herzen oder meinem zeitlichen Aufwand etwas zwischen mir und dem Herrn? Diese Frage sollten wir uns immer wieder stellen. Und was ich sehr dann interessant fand, dass Jesus nach dieser Begebenheit, ab dem Vers 31, auf sein Leiden und Sterben zu sprechen kommt und es den Jüngern zum dritten Mal voraussagt. Und welch besseres Beispiel könnten wir dafür bekommen, als dass, wie unser Herr Jesus Christus sich gegen Ende seines Erdendaseins völlig selbst entäußerte. Und wir können mal dazu Philipper Kapitel 2, Verse 5 bis 11 nachlesen. Philipper Kapitel 2, Vers 5 bis 11. Ich denke, die Bibelleser unter uns werden sofort wissen, welcher Text das ist. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Wir merken, wenn wir uns erniedrigen vor unserem Herrn Jesus Christus, wenn wir unser Leben, unsere Leiterschaft, unsere Führung komplett ihm abgeben, wird er selbst uns zu einer gewissen Zeit erhöhen und er wird uns die Ehre geben. Und mir war das so wichtig, Jesus Christus hat alles für dich gegeben und er ist auch nicht dann wert, alles von uns zu bekommen, so wie er es auch getan hat. Wie bin ich bereit, für seine Sache und sein Reich einzustehen? In Demut wie der Zöllner, mit kindlichem Vertrauen und der völligen Selbstentäußerung von Jesus Christus oder wie Jesus Christus. Und wir sehen in allen drei Begebenheiten, es gibt immer zwei Seiten. Für eine muss ich mich entscheiden. Und ich schließe mit dem ersten Satz der Fragestellung. Wie lautet dein Satz? Selbst ist der Mann, selbst ist die Frau? Oder ist Selbstverherrlichung für dich ein großes Thema? Selbstverwirklichung? Oder vielleicht haben wir jetzt das Verlangen dazu, dass wir in Selbstverleugnung für Jesus dastehen. Und ich wünsche uns allen, dass wir dieses Wort verinnerlichen können und dass wir durch Jesus Christus gesegnet werden können und dass er uns dabei hilft, diese Selbstverleugnung jeden Tag ganz bewusst sich für uns dafür zu entscheiden. Amen. Lass uns aufstehen und beten.